Wir haben jetzt heute einen weiteren Gottesdienst aus unserer Reihe Wege, Gott zu lieben. Wir haben den Titel Der fürsorgliche Typ, Gott lieben durch Nächstenliebe. Jesus war uns ja, was Nächstenliebe angeht, ein Vorbild. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht von einer Figur, die mich sehr angesprochen hat. Dieses Bild liegt bei mir, ja, jetzt ist es auch da. Dieses Bild liegt bei mir als Karte immer in der Bibel und ist so was, wo ich mich auch ein bisschen so gedanklich hinflüchte, symbolisch, dass man sieht, wie Jesus liebevoll hier in dieser Figur Johannes im Arm hält. Die Figur steht in der Kapelle im Kloster Triefenstein und stammt aus dem 14. Jahrhundert. Ich finde es auch schön, so eine geschichtliche Sache zu haben, zu sehen, wie lange Menschen schon auch vor dem 14. Jahrhundert, aber auch wie lange vor uns Menschen diese Fürsorge, diese Liebe von Jesus erlebt und umgesetzt haben. Die Farbgebung der Figur ist ganz ruhig, sie ist so in goldenen Tönen gehalten. Johannes legt ganz vertrauensvoll seinen Kopf auf die Schulter von Jesus, schließt die Augen. Also in mir löst das Bild so das Gefühl aus, da ist so ein kindliches Vertrauen da. Es ist so eine Geborgenheit in Jesus da. Und Jesus schaut ganz ruhig und konzentriert auf Johannes, hält eine Hand, legt ihm eine Hand auf die Schulter und sein Mantel umgibt Johannes. Beide sind zu einer Einheit verschmolzen. In Jesu Gegenwart kommt Johannes zur Ruhe. Mich sprach die Figur vor einigen Jahren eben an, als ich da in dieser Kapelle war. Ich hatte mich alleine zum Gebet zurückgezogen. Es war eine Zeit, wo es mir nicht so ganz gut ging. Und diese Figur, die hat mich unheimlich angesprochen. Die hat mir diese Ruhe zugesprochen, die Jesus hier auch Johannes zuspricht. Dieses Gefühl, ja, Jesus ist auch genauso, wie er für Johannes da ist. Ist er auch für mich da? Ist er für dich, für jeden Einzelnen von uns da? Wir können genauso vertrauensvoll mit allem, was wir haben, zu Jesus kommen. Er wird uns umfangen. Er wird uns Sicherheit geben, er wird mit seiner Liebe für uns da sein. Ich bin Gottes Kind, Jesus nimmt mich so an und er will mit mir eins sein, er will in mir wohnen. Das feiern wir ja auch jedes Mal mit dem Abendmahl, wo wir ganz symbolisch und auch ganz bewusst Jesus in uns aufnehmen. Und in dieser Figur ist für mich das verborgen, dass Jesus uns auch ein Vorbild ist. Genauso liebevoll, wie Jesus uns empfängt, sollen wir auch unseren Nächsten umfangen. In vielen biblischen Berichten können wir sehen, wie Jesus mit seinen Nächsten umgeht, wie er sich um seine Nächsten kümmert. Das sind einmal die vielfältigen Heilungsgeschichten, wo Jesus auf die Not der einzelnen Menschen eingeht. Wir können erleben, wie Jesus der Frau am Jakobsbrunnen oder der Ehebrecherin begegnet. Und selbst am Kreuz noch kümmert er sich um die Versorgung seiner Mutter Maria, indem er ja zuspricht zu Johannes, Johannes, das ist deine Mutter, und zu Maria, das ist dein Sohn. Was damals ja auch eine ganz wichtige Aufgabe war, dass eine Mutter nicht unversorgt zurückbleibt, in der Zeit, wo es noch keine Rente oder Sozialversicherung oder was auch immer gab. Also wir sehen, dass Jesus uns da in vielfältiger Weise ein Vorbild sein will. Wie können wir jetzt Gott durch Nächstenliebe lieben? Mit seinem Handeln fordert Jesus uns auf, ihm nachzueifern, für den Nächsten da zu sein. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, steht schon im Alten Testament, ist aber auch nochmal eine Botschaft, die Jesus auch nochmal aufgegriffen hat und die auch eine ganz wichtige Grundlage für unseren Glauben ist. Dem fürsorglichen Typ wird diese Aussage zur Grundlage für seine Art, den Glauben an Jesus auszuleben. Sie wird ihm zur Herzensangelegenheit. Ich kenne Menschen, die wirklich dann brennen, dass sie für den anderen da sind. Und das finde ich richtig toll, also zu erleben, wie Menschen da ihren Glauben leben. Gott hat den Menschen zu seiner Ebenbildlichkeit geschaffen. Mein Nächster ist von Gott ein geliebter Mensch. Ob mir jetzt die Liebe schwerfällt zu dem Nächsten, ob das ein Mensch ist, den ich mag oder der für mich eher vielleicht eine Herausforderung ist. Seien wir ehrlich, es fällt nicht immer leicht, jeden zu lieben.
Aber nichtsdestotrotz sagt Jesus, auch das ist mein geliebtes Kind, auch das ist ein Mensch, der nach meinem Ebenbild geschaffen ist. Und Jesus sagt, dass alles, was ich für meinen Bruder oder meine Schwester getan habe, das habe ich auch für ihn getan. Wir lesen aus Matthäus 25, 34 bis 40. Dann wird der König zu denen auf seiner rechten Seite sagen: Kommt, ihr seid von meinem Vater gesegnet, ihr sollt das Reich Gottes erben, das seit der Erschaffung der Welt auf euch wartet. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr gabt mir zu trinken. Ich war ein Fremder und ihr habt mich in euer Haus eingeladen. Ich war nackt und ihr habt mich gekleidet. Ich war krank und ihr habt mich gepflegt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden diese Gerechten fragen: Herr, wann haben wir dich jemals hungrig gesehen und dir zu essen gegeben? Wann sahen wir dich durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann warst du ein Fremder und wir haben dir Gastfreundschaft erwiesen? Oder wann warst du nackt und wir haben dich gekleidet? Wann haben wir dich je krank oder im Gefängnis gesehen und haben dich besucht? Und der König wird ihnen entgegnen: Ich versichere euch, was ihr für einen der geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Dieses Kapitel ist überschrieben mit das Weltgericht. Jesus als Weltenrichter sagt den Barmherzigen zu, dass sie von Gott gesegnet sind, sein Reich erben. Die Angesprochenen sind überrascht: Wann haben wir dich hilfsbedürftig gesehen? Sie haben alles, was sie getan haben, am Bedürfnis des Nächsten ohne Eigennutz ausgeführt und auch nicht mit dieser Belohnung gerechnet. Ich stelle mir das so vor, kurzer Einwurf: Wer hat gestern Abend Fußball geguckt? Ja, sind schon einige, ne? Ich wollte eigentlich nur mal so kurz in die zweite Halbzeit reingucken und dann hat das Spiel mich so gefesselt, dass ich bis zum Elfmeterschießen vorm Fernseher geblieben bin und habe mich auch so richtig mit unserer Mannschaft gefreut und habe dann so gesehen, wie der Jubel im Stadion war, wie der Jubel in der Mannschaft war, wie man sich gefreut hat, ins Halbfinale zu kommen. Und dann kam mir heute Nacht so der Gedanke: Wie groß muss eigentlich der Jubel sein, wenn wir da vor dem Weltenrichter stehen und die Belohnung und in sein Reich erben? Was ist denn das im Gegensatz zu einem Halbfinale? Also manchmal denke ich, wir Christen sollten da vielleicht uns ein Vorbild an Fußball nehmen oder an was auch immer und über diese wichtigen Sachen so jubeln können, wie man es auch bei diesem schönen Spiel, ich fand es spannend, ja, mein Adrenalinspiegel war auch ein bisschen höher, aber wie man es bei so einem Spiel kann, so sollten wir umso mehr jubeln, dass Gott uns sein Reich zugesagt hat. Diese Bibelstelle hat mich an einen weiteren Text erinnert, denn die Geschichte kennt ihr alle von dem Vater oder Schuster Jakob, der da sitzt und weiß, Gott kommt an dem Tag zu ihm zu Besuch. Und dann kommen verschiedene Menschen zu ihm, die seiner Hilfe bedürfen und er hilft auch jedem. Aber er ist ganz gespannt, weil er sagt, jetzt irgendwann muss doch Jesus zu mir zu Besuch kommen. Aber bis zum Abend ist Jesus nicht wirklich da gewesen. Und da ist er völlig enttäuscht und schläft ein und ist traurig und denkt, jetzt habe ich mich so drauf verlassen, dass Jesus zu mir kommt. Und dann erscheint ihm Jesus im Traum und sagt: In jedem Menschen, dem du heute begegnet bist und dem du heute geholfen hast, bin ich dir begegnet. Ich finde, das ist eine wunderschöne Geschichte, die nochmal das verdeutlicht, wie wir im Alltag Jesus ganz vielfältig erleben und ganz vielfältig für Jesus etwas tun dürfen. In jedem Menschen, der unsere Hilfe benötigt, kommt er uns nahe. Und in tätiger Nächstenliebe kommen wir Jesus nahe. Was ihr für den geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Welch ein Unterschied zu unserer Ellbogengesellschaft, in der wir heute leben, wo es eigentlich da eher darum geht, wer ist der Stärkste, wer ist der Reichste. Wie gehen wir mit Menschen um, im Einzelnen, als Gemeinde, als Gesellschaft, die am Rande der Gesellschaft stehen, mit Armen, mit Asylsuchenden, mit Menschen, die aus Kriegsgebieten zu uns geflohen sind? Sind wir wirklich noch das christliche Abendland, das diese Werte lebt, als Gesellschaft? In den Briefen der Apostel wird die Urgemeinde immer wieder daran erinnert, dass zum Glauben auch tätige Nächstenliebe gehört. Im 1. Korintherbrief 13,13 bekennt Paulus: Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei bleiben, aber am größten ist die Liebe. Und im Hebräerbrief 10,24 fordert Paulus die Gemeinde auf: Spornt euch gegenseitig zu Liebe und guten Taten an. Im 1. Johannesbrief 2,9-10 wird es noch drastischer ausgedrückt: Wer von sich sagt, dass er zum Licht gehört und dabei seinen Bruder hasst, lebt noch in der Finsternis. Doch wer seinen Nächsten liebt, lebt im Licht und niemand nimmt Anstoß an ihm. Und in 1. Johannes 3,18 steht: Liebe Kinder, wir wollen nicht nur davon reden, dass wir einander lieben. Unser Tun soll ein glaubwürdiger Beweis unserer Liebe sein. Wir sind also zu tätiger Nächstenliebe aufgefordert. Die Quelle, aus der wir Kraft schöpfen, die uns überfließend mit Liebe versorgt, liegt in Jesus. Aus dieser Quelle schöpft besonders auch der fürsorgliche Typ seine Kraft, er hält im Gebet seine Aufgabe. Er geht mit offenen Augen durch die Welt und sieht vielleicht eher als andere, wo seine Hilfe nötig ist. Das Herz brennt für den Nächsten. In der Fürsorge für den Nächsten wird Gott erfahrbar. Die Nächstenliebe orientiert sich am Gegenüber und nicht an den eigenen Bedürfnissen. Es geht darum, was der andere benötigt und nicht darum, selbst gut zu stehen. Freude am Dienst finde ich aber schon sein, Erfüllung dadurch zu bekommen. Ich habe mich mal irgendwann mit jemand unterhalten, die dann gemeint hat, nee, also Aufgaben in der Gemeinde dürfen keinen Spaß machen. Ich finde, das ist für mich eine völlig falsche Einstellung. Natürlich, Gott will, dass wir sie mit Freude machen und dass wir auch Freude an dem Ergebnis empfinden. Der Punkt ist aber, dass nicht die Freude das Wichtige ist, sondern das Ergebnis das Wichtige ist. Also das, was ich für den Nächsten getan habe. Also Nächstenliebe bedeutet nicht, dass wir so wie beim Bäcker auf so einem Bonuskärtchen Märkchen sammeln und dann dafür irgendwann eine Belohnung kriegen. Wenn ich so mit den Taten umgehe, die ich für meinen Nächsten mache, dann handle ich nicht aus Nächstenliebe, sondern eigentlich aus Eigenliebe. Weil ich mache das ja nur, dass ich auch wieder was dafür zurückbekomme. Die Errettung, das hat die Franzi ja so schön ausgeführt, die ist aus Gnade. Die ist nicht, weil ich da diese vielen Märkchen auf das Kärtchen aufgeklebt habe, sondern Gott hat uns durch Jesus errettet. Aber die Nächstenliebe ist was, was daraus erwächst, was aus Gottes Liebe erwächst und was wir weitergeben. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Mann, der mit Gott extrem haderte. Er hat mir haarklein erzählt, was er für allmögliche Mitmenschen getan hat, wem er wie viel, also er konnte mir auch die Summen nennen, wem er wie viel Geld gespendet hat. Und jetzt fand er, dass Gott doch wirklich in seiner Schuld steht. Er ist alt, er ist krank und es sei jetzt Gottes Pflicht, ihm das zurückzugeben, was er im Leben an guten Taten getan hat. Das hat ihn bitter gemacht und das hat ihn wirklich mit Gott hadern lassen. Ich hoffe, dass er irgendwann nochmal auch wieder zurückgefunden hat. Aber so wie er mir das geschildert hat, hatte ich den Eindruck, ja, da ist jemand, der sein Bonuskärtchen vorhält und sagt, hier Gott, ne, dafür musst du mir jetzt aber was schenken. Ne? Eine andere Falle, in die wir alle tappen können, aber auch gerade der fürsorgliche Typ, ist, dass wir vor lauter Problemen der Welt, die wir lösen müssen, das Auftanken bei Gott vergessen. Vor lauter Aufgaben, durchaus gut gemeint, geht das Gebet und das Hören unter. Auch da gibt es so ein biblisches Beispiel von Martha, die sich sorgt und sorgt und sorgt, aber letzten Endes vergisst, die Nähe Jesu zu suchen, im Gebet, im Hören zu ihm zu kommen. Ausbrennen, Überforderung sind in meinen Augen Zeichen dafür, dass das Kommen an die Quelle, das Fragen, Herr, was soll ich tun, in Vergessenheit geraten sind. Jesus schickt, wenn wir die Evangelien lesen, immer wieder seine Jünger aus, gibt ihnen Aufgaben, gibt ihnen aber auch immer wieder Ruhepausen. Und auch er selbst zieht sich zum Gebet zurück, zum Kontakt mit seinem Vater. Auch er nimmt sich diese Ruhepause. Und auch Jesus erfüllt nicht alle Bitten, die an ihn gerichtet sind. Auch einmal Nein sagen ist legitim. Fürsorgliche Nächstenliebe heißt nicht, sich ausnützen zu lassen. Wie kann tätige Nächstenliebe im Alltag aussehen, in der Gemeinde? Nächstenliebe umfasst alle Bereiche unseres Lebens. Zur Nächstenliebe sind wir allen berufen, nicht nur ein bestimmter Typ. Wie bei allen anderen Typen, von denen wir jetzt schon gehört haben oder auch noch hören werden, gibt es wahrscheinlich keinen Typ in Reinform. Jeder wird irgendwelche Anteile auch von anderen Typen in sich haben. Für den fürsorglichen Typ kann der helfende Beruf zur Berufung werden. Ich denke, es ist kein Zufall, dass gerade in karitativen oder medizinischen Berufen viele Christen vertreten sind. Es ist ein Herzenswunsch für Menschen, in schwierigen Situationen da zu sein, ihnen zur Seite zu stehen. Es sind auch Situationen, in denen Menschen offen für Gott sind und man von der Botschaft auch was weitergeben kann, auch nochmal mit dem Wort was weitergeben kann, nicht nur in dieser fürsorglichen Liebe oder auch ein gemeinsames Gebet sprechen kann. Mit Rat und Tat kann so tätige Nächstenliebe eine wichtige Verkündigung sein. Mir fallen jetzt große, in Anführungszeichen, Personen ein, die das uns auch vorgelebt haben. Denken wir zum Beispiel an Mutter Teresa, was sie aufgebaut hat in Indien mit ihrem Orden, wo sie sich um allmögliche benachteiligten Menschen gekümmert hat. Wir haben hier Kontakt in der Gemeinde zur Familie Kern, die in Indien ja auch wirklich eine tolle Arbeit leistet, sich um benachteiligte Kinder und Jugendliche kümmert, ihnen Chancen gibt, ihnen auch das Herz für Jesus öffnet. Und vor einigen Jahren war ich in Russland gewesen und hatte die Gelegenheit, in Samara ein Kinderheim zu besuchen. Die Heimleitung, die gehörte zur örtlichen Gemeinde. Das Kinderheim war durchaus ein staatliches Kinderheim. Aber die Heimleitung hat versucht, für die Kinder so das Beste rauszuholen. Also wir hatten zum Beispiel Bilder kaufen können, die die Kinder gemalt, gebastelt, hergestellt hatten. Das war ein Punkt, wo sie Geld für die Kinder gesammelt haben, wo Geld auf ein Konto eingezahlt wurde, dass jedes Kind, das dann also irgendwann als junger Erwachsener das Heim verlassen musste, schon mal so ein kleines Startkapital hatte, dass es nicht ganz ohne finanzielle Unterstützung ins Leben geht. Sie haben geguckt, wie man die Ausbildung so gut wie möglich für die Kinder arrangieren kann, haben auch Kontakte ins Ausland geknüpft, dass die Kinder einen möglichst guten Lebensweg gehen können. Und sonntags fuhr dann auch immer der Kinderheimbus mit einer Gruppe Kinder in den Kindergottesdienst in der Gemeinde in Samara. Und das war für die Kinder, die da mit durften, ein Highlight der Woche. Also so hat auch in diesem staatlichen Kinderheim die Heimleitung versucht, so gut wie möglich sich um die Kinder zu kümmern. Wir durften ein paar Tage in diesem Heim übernachten, haben dafür das Geld, was wir sonst für ein Hotel bezahlt hätten, an das Heim bezahlt. Und das war dann auch wieder so ein Zusatzeinkommen, was diese Heimleiterin hatte. Mit dem Geld, was wir gemacht haben, wurde zum Beispiel dann die Sporthalle saniert. Also wo sie dann auch geguckt hat, wie kann ich zusätzlich Geld generieren, um den Kindern ein gutmögliches Zuhause zu bieten. Ich fand das eine tolle Sache. Ich habe die Frau bewundert. Also ich fand das richtig toll, wie die sich eingesetzt hat. Aber es müssen nicht immer so große, weltbewegende Aufgaben sein. Wir sind auch vor Ort und untereinander gefragt. Mir erzählte einmal ein Pastor von einer Gebetsgemeinschaft, wo eine Gruppe von Männern zusammensaß und für eine Frau gebetet hat, die eine körperlich schwere Aufgabe vor sich hatte und gebetet hat, dass Gott doch der Schwester so viel Kraft schenken möge, dass sie diese Aufgabe bewältigen könnte. Also nichts gegen Fürbitte, aber ich glaube, es wäre besser gewesen, die Männer hätten einfach mit angepackt. In der Gemeinde höre ich öfters, so durch die Moderation oder wenn ich auch hier oben mal stehe, so, oh, ich könnte jetzt hier nicht vorne stehen und reden. Ich stelle mir dann immer vor, wie eine Gemeinde aussehen würde, wenn alle hier nur vorne stehen würden und reden würden. Also was würde dann in unserer Kirche, in unserer Gemeinde fehlen? Also es gibt keinen Raum für Gemeinschaft, wie hin jetzt zum Beispiel der Kirchencafé, der vorbereitet ist, wo wir uns nachher treffen können. Es gibt für Kinder mit Lernproblemen keine Hausaufgabenhilfe. Es gibt keinen Sprachkurs für Menschen, die aus welchen Gründen auch immer nach Deutschland gekommen sind und die deutsche Sprache lernen möchten. Es gibt keine Gebetskreise, die für die vielfältigen Anliegen für die vielfältigen Anliegen in unserer Gemeinde beten. Es gäbe kein Seelsorgeangebot. Und auch so ganz unorganisiert, wo wir füreinander da sind, das würde fehlen. Ich finde es toll, dass es in unserer Gemeinde Menschen mit so einem ganz feinen Sensor gibt, die im Zweifelsfall auf einem zukommen und sagen, du, heute hatte ich den Eindruck, dir geht's nicht so gut. Was ist denn mit dir los? Also ich finde, da braucht es nicht unbedingt auch eine Organisation dazu, die das macht, sondern einfach dieses Zwischenmenschliche. Und der fürsorgliche Typ hat dann diesen Sensor, wo er vielleicht ein bisschen eher merkt als jemand anders, da ist jemand, dem ist es heute nicht so dolle. Das sind jetzt nur einige Beispiele, wie wichtig im Miteinander die Fürsorge für den Nächsten ist. Sie ist in meinen Augen gelebte Verkündigung. All dies entspringt aus der von Gott und Jesus empfangenen Liebe heraus. Der fürsorgliche Typ wird sich hier von der Erfahrung, die er selbst mit Jesus gemacht hat, leiten lassen. Das, was er oder sie selbst mit Jesus erlebt hat, wird der Leitfaden sein. Ich möchte noch einmal den Blick auf die Skulptur von Jesus und Johannes richten. Von dieser innigen Liebe erfüllt, kann der fürsorgliche Typ gar nicht anders, als diese Liebe auch weiterzugeben. Und erleben, was ihr dem geringsten meiner Brüdern und Schwestern getan habt, das habt ihr auch mir getan. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unser Verstehen, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.